Vater, ich danke dir, dass wir nicht vom Brot allein leben, sondern von jedem Wort, das aus deinem Mund ausgeht. Und ich bete, dass du heute kommst durch die Kraft des Heiligen Geistes und Jesus offenbarst und die Wahrheit uns frei macht. Amen. Ich möchte über die hebräischen Wörter für Lobpreis sprechen. Der größte Teil des Alten Testamentes ist in der hebräischen Sprache im Grundtext verfasst. Es gibt einige Teile, die sind im Aramäischen. Aber es ist sehr interessant, wenn man sich das bewusst macht, dass in der Bibel mindestens 7 verschiedene Wörter für Lobpreis gebraucht werden. Und das liegt nicht zuletzt daran, dass die hebräische Sprache eine sehr bunte, sehr kreative Sprache, sehr vielfältige Sprache ist. Eine sehr interessante Sprache. Manche Worte haben total unterschiedliche, gegensätzliche Bedeutungen. Um ein möglichst breites Bild und Verständnis über Lobpreis zu bekommen, lohnt es sich, diese Worte im Einzelnen durchzusehen. Und wenn du dann eine Strong's Concordance nimmst oder ein Bibelprogramm hast, wo meistens die Strong's Concordance und all die Sachen, Nachschlagwerke als Freeware angeboten werden, dann wirst du feststellen, dass jedes Wort dort mit einer Zahl versehen ist. Und dann kannst du die Nummer nachsehen und dann wirst du sehen, aha, dieses Wort steht im Grundtext an dieser und jener und dieser und dieser Stelle. Und dann kannst du dir so ein Wortstudium erarbeiten, was sehr hilfreich ist. Unser erstes Wort für Lobpreis ist das Wort Barak. Das hat die Nummer 1288. Barak wird übersetzt mit Niederknien. So zum Beispiel im Psalm 95, Vers 6. Es wird wiedergegeben mit Grüßen und eine weitere Bedeutung, neben natürlich Lobpreis, das erwähne ich gar nicht mehr dann, ist zu segnen. Und so findest du zum Beispiel in Psalm 134, in diesem kurzen Psalm, der besteht aus 3 Versen, findest du tatsächlich 3-mal dieses Wort Barak wieder. In jedem dieser 3 Verse wird einmal dieses Wort Barak erwähnt. In Vers 1 und 2 wird es mit Preisen übersetzt, aber interessanterweise im 3. Vers wird das gleiche Wort mit Segnen übersetzt. Da heißt es, der Herr segne dich von Zion aus. Das bedeutet, Barak, Lobpreis, Preisen hat eine Verbindung mit Segnen. Was bedeutet es zu segnen? Zu segnen bedeutet, Gutes zu reden. Das Gegenstück von Segnen ist Fluchen. Das bedeutet, Negatives zu reden. Und wir wissen alle, was das heißt. Wir wissen alle, was es heißt, jemanden zu segnen. Würdest du sagen, dass das ein Segensspruch ist? Dieser Trottel, was nehmen wird nie was. Ist das Segnen? Was ist es dann? Es ist ein Fluch. Und viele Menschen leben von klein auf unter einem Fluch, möchte ich immer sagen. Und viele Eltern wissen nicht, was sie ihren Kindern antun, wenn sie so etwas über das Leben ihrer Kinder aussprechen. Ja, du lernst das nie. 20 Jahre später hat er es tatsächlich noch nicht gelernt. Warum? Weil er das geglaubt hat. Das sind ja seine Eltern. Und wenn wir nicht mit solchen Dingen aufräumen in unserem Leben, könnten das Dinge sein, die uns immer wieder lahmlegen und zurückhalten, in die Fülle und den Überfluss Gottes zu kommen. Das ist sehr gut und wichtig, dass wir da aufpassen in unserem Leben, wem wir unser Gehör geschenkt haben, was wir angenommen haben, was wir geglaubt haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unseren Sinn erneuern durch das Wort Gottes, durch die Wahrheit. Also, was bedeutet es zu segnen? Zum Beispiel, wenn du sagst zu jemandem, du bist ein wunderbarer Bruder, ich wünsche dir, dass du alles bekommst, was du brauchst. Und du schaffst es, du kannst es. Das ist Segnen. Also, Lobpreis bedeutet demnach, Gutes zu reden über Gott. Aber Segnen hat auch noch eine andere Bedeutung. Und wir kennen das auch in unserem deutschen Sprachgebrauch. Manchmal sagen wir, oh, ich fühle mich so gesegnet. Wir sagen eigentlich damit aus, wir fühlen uns so beschenkt. Zu segnen bedeutet zu beschenken. Und das ist auch wiederum eine ganz einfache, grundlegende Wahrheit über Lobpreis. Lobpreis beschenkt Gott. Wer Dank opfert, verherrlicht mich, heißt es im Psalm 50, Vers 23. Das Wort verherrlichen ist dieses Wort kavat. Und das bedeutet reich machen. Das bedeutet, wer Dank opfert, sagt Gott, der macht mich reich. Der segnet mich, der beschenkt mich. Das ist die grundlegendste und einfachste Wahrheit über Lobpreis. Lobpreis beschenkt Gott. Wenn immer wir den Herrn preisen, er empfängt unseren Lobpreis. Das beschenkt ihn, das macht ihn reich. Also Barak-Lobpreis ist der Lobpreis, der von dem Motiv bestimmt ist, Gott zu beschenken. Zweitens, das zweite Wort, das Wort Todah. Die Referenz Nummer 8426. Dieses Wort wird übersetzt mit Danken. Zum Beispiel auch im Psalm 95, Vers 2, da steht dort dieses Wort Todah. Es wird übersetzt mit Bekennen oder Anerkennen. In der Bibel gibt es diese Bezeichnung von Lobbekenntnis. Lobpreis ist ein Bekenntnis. Lobpreis ist eine Anerkennung. Was bekennen wir denn im Lobpreis? Hier in diesen folgenden Stellen, wie ich jetzt dir gebe, findest du dieses Wort Todah. Esra 10, Vers 11. Dieser Vers hat eigentlich gar nichts mit Lobpreis in dem Sinne zu tun, wie wir uns das so denken, weil da geht es eigentlich darum, dass ein Teil des Volkes Israels gesündigt hatte. Sie hatten sich verbotenerweise verbunden mit Frauen aus Völkern, mit denen sie sich nicht verbinden sollten. Und dann sagt er hier in Vers 11, so gebt nun dem Herrn, dem Gott eurer Väter, das Lob und tut seinen Willen. Hier ist das Wort Todah. Was bedeutet also, im Lobpreis zu bekennen und anzuerkennen? Es bedeutet, zu bekennen und anzuerkennen, Gott hat Recht. Psalm 95, Vers 2. Da habe ich gesagt, dass in diesem Vers das Wort Todah steckt. Im Vers 7 endet diese Passage mit, er ist Gott und wir sind sein Volk. Das ist das Anerkennen und das Bekenntnis im Lobpreis. Er ist Gott und wir sind sein Volk. Psalm 100 sagt etwas Ähnliches, dort auch dieses Wort Todah. Es ist eine Überschrift, ein Psalm zum Dankopfer. In diesem Psalm zum Dankopfer findest du Folgendes zum Inhalt. Denn er hat uns gemacht, nicht wir selbst. Weißt du, was ich daraus entnehme? Das Lobpreis und spezifisch diese Danksagung, dieses Anerkennen oder Bekennen, dass das dazu beiträgt, dass wir als Geschöpfe unsere richtige Position einnehmen vor unserem Schöpfer. Lobpreis bringt uns in die richtige Position vor unserem Schöpfer. Im Lobpreis bringen wir uns in eine Position, wo wir sagen, du bist Gott und ich bin Mensch. Du bist Hirte, ich bin dein Schaf. Du bist König, ich bin dein Untergebener. Das ist Lobpreis. Und somit versetzt Lobpreis, indem wir das tun in dieser Weise und anerkennen, wer Gott ist, versetzt er einen heftigen, deftigen Schlag gegen jeden humanistisch ausgerichteten, geprägten Gedanken. Heute wird gesagt, ich bin Gott und nicht Mensch. Gib mir das Lob. Ich bin groß. Und wenn wir dann als Christen kommen und sagen, Gott, du bist groß und ich bin Mensch und du machst mich groß auf deine Weise, dann ist das ein Zurechtrücken der Verhältnisse. Und da seht ihr, wie wichtig Lobpreis eigentlich unserer Zeit ist. Es ist ein Bekenntnis der rechten Verhältnisse. Eine weitere Bedeutung von Todah ist, ein Tier als Dankopfer zu schlachten. Und da kommen wir zu der konkreten Bedeutung dieses Wortes, denn es wird gebraucht, um das Opfer des Lobes zu beschreiben. Wisst ihr, im Neuen Testament, da ist auch von Opfern die Rede. Und manchmal haben wir als Christen die Vorstellung, dass, ja, Opfer, das vom Alten Bund, Jesus ist gestorben als Opfer für uns, das brauchen wir nicht mehr zu opfern. Das stimmt eigentlich gar nicht. Das ist nicht die Wahrheit. Das stimmt insofern, dass du nicht mehr Sonntagmorgen in den Gottesdienst mit deinen Kühen und Kälbern und Schafen und Hühnern kommen musst, um es vorne hinzulegen auf den Altar. Aber es stimmt nicht insofern, weil das Prinzip des Opfers hat nie aufgehört. Im Gegenteil, im Neuen Bund, im Neuen Testament ist das Opfer noch viel radikaler. Denn da wird nicht ein Tier geopfert, sondern Gott sagt, du sollst dich selbst opfern. Was für ein Unterschied. Denk nicht, dass wir als Christen nicht berufen sind zu opfern. Im Christentum geht es um alles oder nichts. Deswegen sagt Jesus, komm und folge mir nach, nimm auf dein Kreuz. Und wir wissen, wo das hinführt. Hundertprozentige Wirkung. Tod. Aber das ist doch das Beste, was passieren kann. Weil wenn du wirklich tot bist, dann bist du ein Kandidat für die Auferstehung. Und dann fängt Leben so richtig an. Lobpreis und Lobopfer sind nicht identisch. Lobpreis kann jeder bringen. Aber ein Lobopfer kann nur der bringen, der verstanden hat, es geht um Gott. Und wenn es um Gott geht, geht es nicht darum, wie es mir geht, sondern es geht um Gott. Und er ist würdig. In der Offenbarung siehst du das. Die ganze Ausrichtung geht nur auf den Thron Gottes. Und dort sagen die himmlischen Wesen, die Heiligen, sie sagen, du bist würdig. Das ist die Ausrichtung im Lobopfer. Im Lobpreis, das ist die Ausrichtung auch, es geht um Gott. Aber Lobpreis kann jeder bringen. Bäume können den Herrn preisen. Die Steine können sogar den Herrn preisen, wenn Gott möchte. Alles kann den Herrn preisen. Aber das Lobopfer können nur diejenigen bringen, die verstanden haben, wer Gott wirklich ist. Was sie nämlich befähigt, in einer Situation trotzdem den Herrn zu preisen und anzuerkennen, als der, wer ist. Obwohl es ihnen gar nicht danach zumute ist, zum Beispiel. Das Lobopfer bewahrt unseren Lobpreis von Inflation. Lobpreis muss gar nicht viel kosten. Ehrlich gesagt, ist es eine große Freude, den Herrn zu preisen. Und wie wir gestern gehört haben, ist es ganz normal. Selbstverständlich, natürlich, wenn wir Gott erleben, wenn wir gesegnet werden, wenn wir beschenkt werden, wenn wir seine Gnade und seine Liebe und seine Güte erleben. Ich meine, das kostet doch nichts, den Herrn zu preisen, oder? Aber wenn es darauf ankommt, den Herrn zu preisen, inmitten einer Situation, wo du eben nicht gerade mal seine Güte und Gnade schmeckst, sondern wo alles andere scheinbar wegfällt und abfällt, alles, woran du geglaubt hast und worauf du gestanden hast, und das Einzige ist, woran du dich festhalten kannst, die Treue Gottes, das Wort Gottes, dann zeigt sich, ob du ein wirklicher Lobpreiser bist und das Opfer des Lobes bringen kannst. Es ist nicht so wichtig für Gott, was wir geben. Es ist wichtig, wie wir etwas geben. Denkt an die Geschichte von der armen Witwe, die einen Pfennig, einen ganz, ganz mini kleinen Betrag gab. Und Jesus sagte zu ihr, seht ihr diese Frau? Sie hat mehr gegeben als alle anderen. Weil die anderen haben aus ihrem Überfluss gegeben, aber diese Frau hat von ihrer Substanz gegeben. Das heißt, sie hat sich selbst gegeben, sie hat alles gegeben. 10% von 10 Euro sind 1 Euro. 100% von 10 Euro sind 10 Euro. 100% von 1 Euro sind 1 Euro. Lobpreis hat seinen Grund nicht in der Abwesenheit von Problemen, sondern in der Anwesenheit Gottes. Darum heißt es auch eben in der Bibel so oft, preist den Herrn, denn er ist gut, und nicht preist den Herrn, denn mir geht's gut. Das ist ein großer Unterschied. Das Schlüsselwort des Lobopfers ist trotzdem. Der König Hiskia, der war einmal, das lesen wir in Jesaja 38, der war krank und dann kam der Prophet Jesaja zu ihm und sagt, bestell dein Haus, du wirst nicht mehr lange leben. Und Hiskia sagte, oh Herr, bitte, Gnade, ich bin noch nicht so weit. Und hat sich gedemütigt vor dem Herrn, gebetet. Und dann hat der Herr ihm 15 Jahre mehr geschenkt. Dann beschreibt er, was er für eine Phase durchmachte während seiner Krankheit. Und da kam er zu einem Punkt, mitten in der Zeit seiner Krankheit, da sagte er Folgendes. Er sagte, ich will dich loben, trotz der Betrübnisse meiner Seele. Das ist das Schlagwort derjenigen, die ein Lobopfer bringen. Trotzdem. Sage es zu deinen Umständen. Sage es zum Feind. Wenn der Feind dich bedrängen will, wenn er dich bedrücken will, dich runterhalten will, dir die Freude rauben will, dir das Leben wegziehen will, da sagst du, ich realisiere das, es geht nicht an mir vorüber und es tut ganz schön weh. Aber ich werde trotzdem dem Herrn folgen. Ich werde trotzdem alles für den Herrn geben. Ich werde trotzdem den Herrn loben. Sage immer Ja zu Gott, aber sage immer Nein zu dem Feind. Ich hatte einen Bruder, der war ein bisschen älter als ich, vor 20 Jahren, da war er 21, da ist er plötzlich erkrankt und man fand heraus, dass er Leukämie hat und sie brachten ihn ins Krankenhaus und dann lag er da auf der Intensivstation. Der war total schwach, geschwächt von dem Krebs, der in seinem Blut zehrte. Und obwohl er so geschwächt war, werde ich das nie vergessen, wie er da lag auf seinem Krankenbett und den Herrn pries. In seinen letzten Zügen, der konnte kaum mehr sprechen. Der brachte kaum ein Wort mehr mit dir raus. Aber was er fertig brachte, war Folgendes. Hob die Hände hoch und hat in seinen letzten Atemzügen den Herrn gepriesen. Werde ich nie vergessen. Er hat getrotzt. Ich vermute mal, der Herr war so beeindruckt von dieser Haltung, dass er sagte, Mensch, den muss ich sofort bei mir haben. Der passt hier gut hin. Und kurz Zeit später war er beim Herrn. Erinnert euch, gestern oder vorgestern haben wir gesprochen über die Frucht der Anbetung. Wisst ihr, was passierte? Meine Eltern haben sich bekehrt. Ich habe eine hundertprozentige Wende gemacht in dieser Zeit. Freunde zur damaligen Zeit bekehrten sich. Es gab so einen kleinen geistlichen Aufbruch. Ich weiß nicht, ob ich das Erweckung nennen möchte, aber es geschah etwas in dieser kleinen Stadt, wo wir wohnten. Menschen bekehrten sich, Hauskreis startete. Verursacht, möchte ich immer sagen, durch diese ganze Situation. Wenn du trotzt, wenn du trotzdem sagst, ich werde den Herrn folgen, ich werde den Herrn trotzdem preisen, das Leben Gottes wird freigesetzt. Der Duft Gottes, die Frucht der Anbetung. Also, der Todah-Lobpreis ist der Lobpreis, in dem wir Gott als den, der er ist, anerkennen. Und zwar um jeden Preis. Unser drittes Wort ist das Wort Zama. Nummer 2167. Zama wird übersetzt mit beschneiden. Und zwar genau gesagt, es geht darum, dass man einen Weinstock beschneidet. Dieses Wort wird gebraucht in 3. Mose 25 in den Versen 3 und 4. Falls das jemand interessiert, das kannst du auch selbst rausfinden. Und trägt eigentlich die Bedeutung in sich, dass man etwas mit den Fingern schlägt. Das ist etwas, was man auch tut, wenn man ein Saiteninstrument zum Beispiel spielt. Wenn du Gitarre spielst, wenn du Laute spielst. Ja, das bezieht sich auf das Schlagen von Saiten eines Musikinstrumentes. Wörtlich bedeutet Zama das Singen unter Begleitung eines Instrumentes. Lobpreis hat also mit Musik zu tun. Ich möchte nur einen Psalm mit euch dazu lesen, Psalm 47. In diesem Psalm, in Vers 7, in nur allein diesem einen Vers, kommt viermal das Wort Zama vor. Da heißt es, und die Elberfeld-Übersetzung, sie kürzt das ein bisschen ab, sie übersetzt einfach dieses Wort nur mit Singen. Was aber nicht eigentlich die Bedeutung trifft, weil wenn wir diesen Vers lesen, müssen wir verstehen, dass es nicht nur um Singen geht, sondern Singen unter Begleitung eines Musik-Saiteninstrumentes. Singt Gott, singet. Singt unserem König, singet. Viermal in einem Vers, sehr dicht, sehr komprimiert. Zama-Lobpreis ist also der Lobpreis, der Gott mit der Gabe der Musik ehrt. Und wir werden uns noch ein bisschen ausführlicher mit dieser ganzen Thematik beschäftigen. Das vierte Wort ist das Wort Yada. Nummer 3034. Yada, dieses Wort, wird abgeleitet von dem Grundwort, dem Wurzelwort Yad. Und Yad ist übersetzt oder ist das die Bedeutung im Hebräischen für die Hand. Zum Beispiel an vielen Stellen heißt es, mit erhobener Hand führte Moses das Volk aus Ägypten. Die Hand ist ein Bild für Autorität, für Kraft, für Gewalt. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf möchte ich einfach folgende Bedeutungen dieses Wortes sagen. Es wird mit Danken übersetzt, mit Bekennen. Es wird an einer Stelle übersetzt, wo es darum geht, dass man einen Pfeil schießt. Jeremia 50, Vers 14. Es wird in einer Stelle gebraucht, wo es darum geht, einen Stein zu werfen. Klagelieder 3, Vers 53. Das Werfen eines Steins bedeutet ja da. Es ist interessant, wie das so vielfältig sein kann, diese Sprache. Den Herrn preisen, Steine werfen, Pfeile schießen. All diese Begriffe zeigen uns, dass Lobpreis irgendwie etwas sehr Aktives, Dynamisches, Kraftvolles sein muss. Es gibt manche Menschen, wenn man denen die Hände gibt, so ein toter Fisch, hast du in der Hand. Glaubst du, Gott kann das leiden, wenn wir ihn so begrüßen, wie im Lobpreis so stehen, ne? Lies müssen wir uns gleich hinlegen. Es gibt Zeiten, das ist Carpet Time. Es ist gut, auf dem Boden zu leben, mal richtig zur Ruhe kommen in Gott. Aber meistens, dann tun wir das deswegen, weil wir einfach zu müde sind, den Herrn zu preisen. Weil das Kraft kostet. Dann legen wir uns lieber hin. Hebräer 12, Vers 12 sagt, richtet auf die erschlafften Hände. Schlaffe Hände. So anstrengend, den Herrn zu preisen. Psalm 29, Vers 1 und 2, da steht, gebet dem Herrn. Vielleicht sagst du, was soll ich schon Gott geben? Gott hat doch schon alles. Weißt du, was du Gott geben sollst, gemäß dieses Psalmwortes? Er sagt, gebet dem Herrn Kraft. Herrlichkeit auch, aber Kraft. Warum sollen wir denn Gott Kraft geben? Ich dachte, Gott wäre allmächtig. Wir singen, starker Gott. Wenn ich dir meine Stärke geben soll, meine Kraft geben soll, was soll denn das? Nicht Gott hat unsere Kraft nötig, aber wir haben es nötig, ihn zu preisen mit ganzer Kraft. Gebet dem Herrn Stärke, gebet dem Herrn Kraft. Lobpreis ist ein aktives Bekenntnis über Gott. Wenn du im Psalm das dir ansiehst, einmal zu sehen, wo ja da dieses Wort gebraucht wird. Und da findest du interessanterweise ganz, ganz häufig dieses Wort in Verbindung mit dem Begriff einem ungeteilten Herzen. Ganz viele Psalmen fangen so an. Ich will den Herrn preisen mit ganzem Herzen. An vielen Stellen, wo du das lesen kannst, ist dieses Wort ja da für Preisen dort gebraucht. Psalm 9, Vers 1, Psalm 28, Vers 7, Psalm 111, Vers 1, Psalm 138, Vers 1. Das sind alles Verse, die die gleiche Aussage machen. Ich will den Herrn preisen mit ganzem Herzen. Eine weitere Stelle, Psalm 86, Vers 11 und 12. Da sagt David, lehre mich, Herr, deinen Weg, ich will wandeln in deiner Wahrheit. Fasse mein Herz zusammen zur Furcht deines Namens. Ihr seht, ihr David hatte Not. Er merkte, sein Herz war überall, war verstreut. Wörtlich steht hier, einige mein Herz. Der war verstreut, der war überall mit seinen Gedanken, hat seinen halben Tag vom Computer verbracht und merkte, oh Mann, ich bin ganz von Gott weggekommen, nicht, dass Computer falsch wären, aber die können einem doch ganz schön die Aufmerksamkeit rauben, stimmt's? Es gibt viele Dinge im Leben, die uns verstreuend sein lassen. Und David hatte das auch. Er hatte vielleicht viele Nöte in seinem Königreich, viele Probleme, viele administrative Herausforderungen zu lösen. Und dann kam er vielleicht in den Punkt und sagte, Herr, ich bin so verstreut. Einige mein Herz, fasse mein Herz zusammen zur Furcht deines Namens. Und dann sagt er hier, ich will dich preisen, Herr mein Gott, mit meinem ganzen Herzen. Wie einigen wir unser Herz? Wie kann Gott unser Herz zusammenfassen, indem wir zu ihm kommen und ihn mit Kraft preisen? Ja, da Lobpreis ist nicht, preis den Herrn. Ja, da Lobpreis ist, preis den Herrn. Das muss nicht unbedingt laut sein. Das ganze Herz, damit hat das zu tun. Jesus sagte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Kraft. Wisst ihr, das ist das Geheimnis eines erfüllten, glücklichen und gesunden Christenlebens. Alles mit ganzem Herzen zu tun. Lobpreis ist der Ausdruck oder soll der Ausdruck eines ungeteilten Herzens sein. Somit sehen wir, dass der Jada-Lobpreis ist der Lobpreis, in dem wir uns Gott mit ungeteilten Herzen und dem Einsatz unserer ganzen Kraft hingeben. Fünftes Wort ist das Wort Shabbach. Das ist die Referenznummer 7623. Dieses Wort wird übersetzt mit rühmen, triumphieren, jubeln.
Zum Beispiel im Psalm 63, Vers 4, Psalm 117, Vers 1 und auch in Psalm 145, Vers 4 findest du dieses Wort. Aber es kommt noch schlimmer. Es wird auch übersetzt mit Schreien. Jemanden oder etwas anreden mit lauter Stimme. Wenn wir von Schabach reden, wenn wir dieses Wort uns ansehen, dann kannst du das nicht trennen von einem extremen Ausdruck. Menschen in der Bibel, Menschen aus dieser Kulturgruppe, hatten sehr viel Intensität in ihrem Ausdruck. Sie waren frei und nicht gebunden durch alle möglichen Traditionen, die sie abhielten, das, was in ihnen drin war, stark auszudrücken. Zum Beispiel eine ganz interessante Stelle finden wir in Esra 3, in Versen 10 bis 13. Und da geht es ja um die Wiedererrichtung des Tempels während der Zeit der Gefangenschaft des Volkes Gottes. Und als dieser Tempel wieder aufgerichtet wurde und der Grundstein gelegt wurde, da geschah das in einem großen festlichen Anlass. Und da gab es dann Priester und Leviten, die mit Trompeten und Zimbeln den Herrn lobten nach der Anweisung Davids. Und sie stimmten den Wechselgesang an mit Lob und Preis dem Herrn, denn er ist gut und seine Gnade währt ewig über Israel. Und das ganze Volk jauchzte mit gewaltigen Jauchzen beim Lob des Herrn, wegen der Grundsteinlegung des Hauses des Herrn. Viele aber von denen, von den Priestern, den Leviten und den Familienoberhäuptern, den Alten, die das erste Haus gesehen hatten, das echte, das originale Haus, sie weinten, während man vor ihren Augen den Grundstein zu diesem Haus legte mit lauter Stimme. Was für Gefühlsausbrüche. Auf der einen Seite hast du die Leute, die jubelten und jauchzten und den Herrn priesen mit lauter Stimme, weil sie sich dermaßen freuten. Dann hast du diese andere Gruppe von Leuten, diese ältere Generation, wie sie weinten, so richtig herzhaft, von ganzem Herzen, ihre Ergriffenheit preisgaben. Weil sie hatten das alte Haus Gottes erlebt und für sie kam ein Traum in Erfüllung. Der Tempel wird wieder aufgerichtet. Was für ein Anlass. Da hast du die jungen Leute, die das ehemalige Haus nicht gesehen haben. Für die gab es einen neuen Tag und sie jauchzten und jubelten. Und dann hast du die alte Generation. Und wisst ihr, manchmal in den Gemeinden gibt es so eine Trennung zwischen jung und alt. Und das muss nicht sein, wenn jung und alt in die Dimension, die man Geist nennt, zusammen eintreten und einfach etwas ergreifen von der Vision Gottes. Viele aber erhoben ihre Stimme mit freudigen Jauchzen, sodass niemand vom Volk vor der Stimme des freudigen Jauchzens die Stimme des Weinens im Volk erkennen konnte. Denn das Volk jauchzte mit gewaltigen Jauchzen, sodass die Stimme bis in die Ferne gehört wurde. Wie kannst du dir diese Schriftstelle erklären, wenn nicht so, dass das wirklich laut gewesen sein muss? Die haben jetzt so den Herrn gepriesen. Ja, Halleluja, preis dem Herrn. Wenn dieser Anlass Grund genug war, den Herrn zu preisen, nämlich die Errichtung des Hauses Gottes im Alten Bund, wie viel mehr, denkt ihr, gibt es Grund zum Jubeln und lautstark den Herrn zu preisen in der Gemeinde, dem Haus Gottes des Neuen Bundes sind? Wir wissen, die Gemeinde ist das Volk Gottes. Es hat nichts mit einem Gebäude zu tun. Aber wenn wir zusammenkommen als Gemeinde und wir uns bewusst machen, wir sind der Tempel Gottes, im Geist, was eine ganz andere Dimension hat als damals dieser Tempel aus Stein und Mörtel und Holz. Wie viel mehr sollte das Haus Gottes erfüllt sein mit lautstarken Jubel und es sollte weit, weit, weit in die Ferne gehört werden. 1. Könige 1, Vers 40. Als Salomo, der Sohn Davids, zum König eingesetzt wurde, da zog das ganze Volk hinauf hinter ihm her und das Volk blies auf Flöten und sie freuten sich mit großer Freude, jetzt hört genau hin, sodass die Erde von ihrem Geschrei barst. Kannst du dir das vorstellen? Das muss schon ganz schön intensiv gewesen sein. Die Elberfelder hat das ganz geschickt gemacht, sie hat geschrieben, sodass die Erde vor ihrem Geschrei in Klammern, das machen die immer, wenn das zwar nicht da im Grundtext steht, aber wenn das hilfreich ist zum Lesen, wenn man im Fluss bleibt, sodass die ganze Erde fast, Klammer zu, barst. Das war für sie ein bisschen befremdend, dass es wirklich so laut ist, dass die ganze Erde auseinanderreißt. Wie auch immer, bei diesem Anlass wurde durch die Lautstärke, die der Lobpreis des Volkes Gottes erzeugte, die Erde dermaßen in Vibrationen gebracht, dass es dir wirklich vorkam, als wenn der Boden unter dir weggeht. Wie so ein Erdbeben. Unser Lobpreis kann nicht laut genug sein, wenn wir verstehen, um wen es geht. Was machst du mit den Menschen, die Jesus begrüßen, als er als König nach Jerusalem einzog? In Johannes 12, Vers 13 lesen wir, dass die Volksmengen sprachen: Hosanna. Nein, das lesen wir dort nicht. Es heißt dort, sie schrien. Sie schrien Hosanna. Psalm 100, Vers 2 ermutigt uns, in seine Gegenwart zu kommen mit Jubel. Hast du schon mal leise gejubelt? Juhu. Lobpreis kann also eine sehr intensive und laute Angelegenheit sein. Das scheinen viele von uns zu übersehen, wenn wir unsere Bibel lesen. Wir denken, ja, es reicht doch aus, den Herrn in unserem Herzen zu preisen. Die Frage ist, warum soll unser Lobpreis so intensiv sein? Was hat das für einen Nutzen? Warum gibt es in der hebräischen Sprache so ein Wort wie Shabbach, was implementiert, dass Lobpreis laut und stark und intensiv ist? Erstens einmal, dass unsere müde Seele aufgeweckt wird. Das heißt, die Bibel spricht davon, von der müden Seele. David hatte damit zu tun. Ja, Psalm 57, Vers 9. Er sagte, wache auf, meine Seele. Die war eingeschlafen. Unsere Seele, unser Gemüt, unsere Persönlichkeit kann dermaßen in einen Zustand der Selbstbefangenheit, der Passivität eingefangen sein, dass wir einem schlafähnlichen Zustand gleichkommen. Wir sind eingeschlafen. Wir sind nicht in der Lage, irgendwie nach außen zu gucken. Wir sind in uns drin gefangen, selbstbefangen. Und David verstand etwas von Lobpreis. Er hatte erlebt, wenn er zu seiner Seele spricht, wache auf, meine Seele, dass seine Seele ihm gehorchen muss. Wann hast du zum letzten Mal deiner Seele einen Befehl gegeben? Und weißt du, das kann niemand machen für dich. Erlaube nicht, dass dein Pastor, der Lobpreisleiter oder irgendjemand zu dir sagt, aufstehen, ja, wache auf. Das ist gar nicht ihr Job. Das musst du machen. Du musst zu deiner Seele sprechen. Du bist verantwortlich für den Zustand deiner Seele. Wenn deine Seele eingeschlafen ist, dann bist du der Einzige, der sie aufwecken kann. Und wenn du dann im Psalm 57 nachliest, wie er seine Seele aufgeweckt hat. Psalm 57, Vers 9. Wache auf, meine Seele, wachet auf, Harfe und Zither. Ich will aufwecken die Morgenröte, ich will dich preisen unter den Völkern, Herr. Will ich besingen unter den Völkerschaften. David sagt mit anderen Worten, ich wecke jetzt meine Seele auf. Und er ging, nahm die Kinnor, das ist diese Harfe, nahm das Instrument und sagte, ich will den Herrn preisen. Es ist meine Entscheidung, das zu tun. Ich lasse nicht zu, dass meine Seele weiter am Staub liegt. Und dann fängt er an, ich will dich preisen über alle Völkerschaften. Und er fängt an, von sich selbst wegzuschauen und auf das zu sehen, was Gottes Herz bewegt, nämlich die Nationen. Wisst ihr, unsere Seele strengt sich nicht so gerne an. Deswegen singen wir so gerne leise. Deswegen singen wir so gerne in unserem Herzen. Deswegen lieben wir die Bibelstelle, die sagt, singt Gott in euren Herzen. Aber es heißt eben nicht in der Bibel, dass wir Lob denken sollen, sondern wir sollen Lob singen. Warum soll unser Lobpreis so intensiv sein? Erstens, damit unsere müde Seele auferweckt wird. Und zweitens, damit unsere Seele beruhigt wird. Weil unsere Seele ist ein Phänomen. Manchmal ist sie total am Boden, so dass sie eingeschlafen ist. Und manchmal ist sie so aufgekratzt und so unruhig und fängt an zu stöhnen. Das sagt der Psalmist im Psalm 42. Er sagt, Seele, warum stöhnst du so in mir? Warum bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? Ach, hoffe doch auf Gott. Der Psalmist sprach wiederum zu seiner Seele. Diesmal war das nicht das Problem, dass seine Seele in Passivität und Selbstbefangenheit gefangen war. Diesmal war seine Seele beladen und beschäftigt und unruhig. Und sie stöhnte. Das war sein Gemütszustand. Stöhn dich deine lauten Nachbarn? Sei einfach lauter als sie. Gibt nur eine Möglichkeit. Genau das übrigens tut Lobpreis. Und der Lobpreis muss so intensiv sein, dass er unsere unruhige Seele, unsere stöhnende Seele einfach übertönt. Das ist der einzige Weg manchmal, um wirklich aus diesem Chaos, unseren Gedanken und Probleme, Nöte, ach da, das ist wieder passiert, das ist gelaufen und wir sind so zerrissen und so aufgewühlt. Das ist die einzige Möglichkeit, unsere Seele zu beschwichtigen. Und der Lobpreis muss lauter sein als die Stimmen in dir. Es reicht nicht aus, in diesem Moment zu sagen, Halleluja, preis den Herrn. Weil in dir ist es so laut. Probleme, Nachbarn, Zimmerkollegen, finanzielle Probleme. Es ist zu laut. Du kannst dich nicht auf den Herrn konzentrieren. Und wenn du anfängst, den Herrn zu preisen, mit Kraft, wenn du den Schabach-Lobpreis ertönen lässt, wirst du sehen, wie plötzlich deine Gedanken wieder fokussiert werden auf den Herrn. Das bedeutet, Lobpreis fokussiert uns auf den Herrn. Es ist interessant, wenn du das ansiehst, dieses Wort Schabach, und ich habe euch ja gesagt, das ist ein Hebräisch, ist eine enorme Sprache, sehr vielfältig, hat sehr viele Facetten. Dasselbe Wort, was mit Schreien, Anreden mit lauter Stimme, mit Brüllen und dergleichen übersetzt wird, rühmen, triumphieren, jubeln, wird übersetzt mit beschwichtigen, besänftigen. Zum Beispiel im Psalm 65, Vers 8. Das Brausen der Meere besänftigt. Hier ist dieses Wort Schabach. Oder auch 89, Vers 10. Und auch Sprüche 29, Vers 11. Da, an diesen Stellen findest du dieses Wort Schabach. Und es wird total gegensätzlich gebraucht. Also Lobpreis richtet unsere Konzentration auf Jesus. Somit ist der Schabach-Lobpreis der Lobpreis, der unsere Gedanken von allem anderen weg auf Gott ausrichtet. Das sechste Wort ist das Wort Halal. Referenznummer 1984. Dieses Wort ist das am meisten häufigst gebrauchteste Wort für Lobpreis in der Bibel und es ist auch eines der vielseitigsten. Davon wird unser Wort Halleluja abgeleitet, was so viel heißt wie gelobt sei der Herr. Aber es hat vielleicht noch andere Bedeutungen. Und neben der Bedeutung preisen, nenne ich euch jetzt mal einige Bedeutungen, die dieses Wort Halal hat. Es bedeutet leuchten, strahlen. Es bedeutet zur Schau stellen, jemanden oder etwas im besten Licht zeigen. Hat also diese ganze Bandbreite oder die ganze Bedeutung von beleuchten, Licht bringen. Ist sehr interessant, weil das führt uns zu einer weiteren Wahrheit über Lobpreis. Lobpreis bringt ans Licht, wer Gott wirklich ist. Lobpreis bringt Licht in unser verdunkeltes Verständnis über Gott. Wenn wir anfangen, den Herrn zu preisen, zu singen über seine Güte und seine Gnade und zu bekennen, dass er ein großer Gott ist, plötzlich wird dir bewusst, hey, das ist der Gott, dem ich diene. Mein Gott ist groß. Plötzlich bekommt jede Situation in deinem Leben eine andere Perspektive. Wusstet ihr, dass Probleme relativ sind? Was für den einen ein dickes Problem ist, ist für den anderen überhaupt kein Problem. Damals als kleiner Junge waren 5 Pfennig sehr viel. Und hätte ich damals diese 5 Pfennig verloren, dann wäre das für mich ein Weltuntergang gewesen. 5 Pfennig verloren, was für ein Wert. Wird mir das heute passieren? Okay, gesegnet sei, der es findet. Das berührt mich überhaupt nicht. Der gleiche Wert, derselbe Wert, kein Problem für mich. Die Probleme, die du heute hast, die Feinde in deinem Leben heute, wenn du die überwältigst, werden nicht mehr deine Feinde sein in Zukunft. Da kommen andere Größen. Aber die überwältigst du auch mit Gott. Das Leben ist die Trainingsschule Gottes. Und wir werden nie aus dieser Schule entwachsen. Und Gott ist nicht der Urheber der Probleme und der Anfechtungen, aber Gott weiß sehr wohl, sie einzubauen in sein Trainingsprogramm. Und er weiß sehr wohl, das richtig zu dosieren. Er lässt zu, dass gewisse Umstände in unserem Leben uns zu einem Punkt bringen, der uns auf die nächste Ebene führt im Geist. Das ist das, was die Bibel uns lehrt. Das ist niemandem erspart geblieben. Selbst Jesus musste durchgehen. Jesus wurde durch den Geist in die Wüste geführt. Um was? Um versucht zu werden. Er wurde nicht vom Teufel in die Wüste geführt. Jesus würde sich nie vom Teufel führen lassen. Das Erste, was Jesus erlebte nach seiner Wassertaufe, nach seiner Geistestaufe, die damit einherging, war die Führung Gottes. Und erstaunlicherweise führte das mitten in die Anfechtung. Und als er aus der Wüste herauskam, lesen wir, er kam zurück in der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn wir durch die Anfechtung gehen, durch die Zeitenanfechtung, wir nehmen zu. Deswegen hör nie auf, lass nicht locker. Selbst wenn du nichts mehr verstehst und alles um dich herum brodelt und kocht, halte an Gott fest. Sag Gott, ich halte durch. Ich verstehe zwar nicht alles, ich blicke nicht alles, aber ich weiß eins. Und das ist etwas, was wir nicht erlauben dürfen, dass uns genommen wird. Gott ist immer gut. Gott kommt niemals zu spät. Gott macht keine Fehler. Lass nicht zu, dass irgendetwas diese Wahrheit aushöhlt und dir das wegnimmt. Weil wenn du das nicht hast, dann wirst du nicht durch schwierige Situationen durchgehen können. Stelle niemals den Charakter Gottes in Frage. Niemals. Du kommst durch. Du wirst es schaffen. Solange du dich entscheidest, an Gott festzuhalten und nicht an seinen Charakter, an seiner Güte zu zweifeln, du wirst ans andere Ufer kommen. Zurück zu unserem Wort Halal. Eine weitere Bedeutung ist rühmen, prahlen. Und zwar im positiven als auch im negativen Sinne zu verstehen. Anzugeben, zu schwärmen. Ich denke mal, niemand liebt Prahlerei. Normalerweise gefällt uns das nicht und es ist nicht sympathisch. Es gibt ein altes Sprichwort, das heißt, Eigenlob stinkt, Freundeslob hinkt und Feindeslob klingt. Aber es gibt eine legitime Art der Prahlerei und das ist über unseren Gott. Und das ist genau das, was im Lobpreis geschieht. Die Bibel sagt, wer sich rühmt, der rühme sich dessen, den Herrn zu kennen. Und wir Christen sollten Menschen sein, die prahlerisch sind über alles andere. Nicht über sich selbst, nicht über ihre geistlichen Medaillen, über ihre Auszeichnungen im Geist, über ihre Ämter und Titel und über ihren hervorragenden, wunderbaren Charakter, sondern über den Herrn selbst. Christen, die Licht sind in dieser Welt, sind Christen, die es verstanden haben, zu prahlen über ihren Gott ohne Ende. Sagen, mein Gott ist der Größte. Mein Gott ist ein Gott, mit dem kann ich über Mauern springen. Mein Gott ist ein Gott der Wunder. Mein Gott ist treu. Mein Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit. Vor ihm muss ich jedes Knie beugen. Mein Gott ist der Allergrößte. Er hat einen Namen, der über jeden Namen ist. Und er hat eine Position, die über jede andere Position ist. Und nichts kann sich mit ihm vergleichen. Prahl mal so richtig über Gott. Das ist Lobpreis. Das entnehmen wir diesem Wort Halal. Jeremia 9, Vers 22 und 23, diese Stelle, die ich schon gerade zitiert habe, wo es heißt, dass wir uns rühmen sollen, Gott zu kennen, gebraucht dieses Wort Halal. Lobpreis ist somit die einzig legitime Form von Angeberei. Eine weitere Bedeutung, Halal wird übersetzt mit übermütig sein. Psalm 73, Vers 3 wird dieses Wort gebraucht für jemanden, der übermütig ist. Es wird übersetzt mit sich töricht, närrisch aufzuführen. Es wird übersetzt einem Verhalten, was man als rasend sein beschreiben könnte. Oder sich wie ein Verrückter zu benehmen. Das hat die Bedeutung von Halal. Jeremia 46, Vers 9. Da ist von den wilden Pferden die Rede. Fahrt wie toll, wie verrückt ihr Wagen. Im Hiob Kapitel 12, Vers 17 sagt es, Richter macht Gott zu Narren. Dieses Wort für Narren ist dieses Wort Halal. 1. Samuel 21, Vers 13. Als David zu Abimelech, dem König der Philister, kam und er merkte, die werden mit Feindseligkeit begegnen, stellte er sich wahnsinnig und tobte. Benahm sich wie ein Irrer. Das Wort für toben ist Halal. Erinnert euch an die Geschichte, die wir uns schon angesehen haben. David kam, nachdem er die Bundeslade zu sich nach Zion gebracht hatte. Er kam in sein Haus, seine Frau Michal sagte, du hast dich wie ein Idiot, wie ein Verrückter benommen. Und sagte David, recht so, genau das habe ich. Und ich will noch verrückter werden und ich will es noch mehr tun, um des Herrn willen. Man kann im Lobpreis so begeistert sein über Gott, dass es für andere absolut töricht und verrückt erscheint. Die siebte Bedeutung von Halal möchte ich euch nicht vorenthalten. Halal, dieses Wort, beschreibt ein Hochzeitsfest, eine Hochzeitszeremonie, beziehungsweise, was es eigentlich ausdrückt, ist ein Hochzeitslied, was uns einen Hinweis gibt, dass da eine Hochzeit stattfindet. Psalm 78, Vers 6, Vers 63, dort steht das geschrieben. Und eine Hochzeit ist ja stets ein freudiger Anlass. Bei den Juden bis in die heutige Zeit dauert das über viele, viele Tage. Eine richtige traditionelle jüdische Hochzeit, die dauert 7 Tage. Ist die Hochzeit, die Braut, die Bräutigam verschwinden in ihrem Gemach und dann wird gefeiert. 7 Tage lang. Hochzeit zu Kana. Und Jesus war mittendrin. Das heißt, Jesus hat auch gerne gefeiert. Jesus ist total lebensbejahend. Es gab auch einen anderen Grund, warum Jesus auf dieser Hochzeit zu Kana anwesend war. Weil das war ein messianisches Zeichen. Die Ankunft des Messias wurde als ein Hochzeitsfest dargestellt. Und das ist der eigentliche Grund, warum diese Geschichte dort geschrieben ist in Johannes 2. Jesus, der Messias, ist gekommen. Das Fest hat begonnen. Und wir wissen, was am Ende der Bibel als Höhepunkt beschrieben wird. Da ist nicht nur der Thron Gottes aufgerichtet und jedes Auge, jede Träne wird abgewischt, jeder Schmerz wird verbannt sein, die Erde wird erneuert sein. Nein, ein Teil des Höhepunktes der Geschichte dieser Zeitalter ist die Hochzeit des Lammes. Das heißt, Lobpreis ist ein Vorgeschmack auf dieses herrliche Ereignis. Wenn Jesus kommen wird, der Bräutigam, und seine Braut, das seine Gemeinde ist, zu sich nehmen wird und die größte Feier aller Zeitalter losgehen wird. Wir werden nicht nur 7 Tage feiern, wir werden bis in alle Ewigkeit feiern. Und es ist gut, wenn du schon mal übst. Wenn Menschen heutzutage ja einen Tanzkurs besuchen, um fit zu sein für ihre Hochzeit, damit sie ihrer Braut nicht mehr ständig auf die Füße tapsen, ja, und sich blamieren, wie viel mehr, denkst du, sollten wir als Christen schon mal hier anfangen? Halal. Halleluja. Preis dem Herrn. Also, Lobpreis ist ein absolut begeisternder, freudiger Anlass, bei dem sich unsere Seele völlig zum Ausdruck bringen kann, darf und auch soll. Lobpreis ist mit anderen Worten mitunter seelisch. Aber nicht so seelisch, dass wir unsere Kontrolle an die Seele abgeben, sondern der Geist Gottes drängt uns dazu, unsere ganze Seele in diesen Lobpreis einzubringen. Der Halal-Lobpreis ist somit der Lobpreis, in dem die völlige Begeisterung über Gott zum Ausdruck gebracht wird. Und somit kommen wir zum letzten Wort. Das siebte Wort ist das Wort Tehillah. Nicht Tequila. Nummer 8416. Dieses Wort wird übersetzt mit Ruhm, Lobgesang und darauf möchte ich jetzt eine Betonung legen, mit Ruhmestaten. Zum Beispiel findest du dieses Wort in 2. Mose, Kapitel 15, Vers 11. Dort steht, wer ist dir gleich unter den Göttern, o Herr? Wer ist dir gleich so herrlich in Heiligkeit, furchtbar in Ruhmestaten, wundertuend? Dieses Wort für Ruhmestaten ist das Wort Tehillah, unser Wort für Lobpreis. Ruhmestaten deswegen, weil Gott handelt. Da gibt es viele andere Stellen, die uns das zeigen und deutlich machen. Dieses Wort Tehillah, wenn du dieses Wort studierst, dass es oftmals in Zusammenhang steht mit dem Handeln Gottes. Es steht in Verbindung mit der Manifestation von Gottes Macht und Herrschaft. 5. Mose 10, Vers 21 kannst du dir aufschreiben, dort wird es gebraucht. Psalm 78, Vers 4, Psalm 106, Vers 2, das sind nur so Beispiele. Und schließlich, und da möchte ich noch kurz drauf eingehen, Psalm 145, Vers 1. Dieser Psalm trägt eine interessante Überschrift. Es heißt hier ein Lobgesang von David. Das Wort für Lobgesang ist das Wort Tehillah. Und wenn du diesen Psalm durchliest, dann wird dir auffallen, dass dieser Psalm in einer ganz starken Weise, einer intensiven Weise von Gottes Handeln und Gottes Machttaten spricht. Da redest du immer wieder von den furchtbaren Taten Gottes, von den Werken Gottes. Es ist ein sehr kraftvoller Psalm. Und das ist genau das, was Tehillah ausdrückt.
Tehillah sind die Ruhmestaten Gottes. Tehillah hat zu tun mit dem Handeln Gottes. Tehillah-Lobpreis könntest du auch nennen einen gesteigerten Lobpreis. Einen Lobpreis, der ein gewisses Niveau erreicht hat. Wenn wir hier in dem Psalm sind, Psalm 149, Vers 6, da heißt es hier in Elberfelder Bibel, Lobpreis, oder eigentlich Lobpreiserhebungen, sei in ihrer Kehle und ein Zweischen der Geschwerten in ihrer Hand. Wenn es Lobpreiserhebungen oder hohen Lobpreis gibt, dann zeigt es uns, dass es verschiedene Grade oder verschiedene Stufen von Lobpreis geben kann. Verschiedene Stufen der Intensität. Bedeutet das, dass mancher Lobpreis ist nicht hoher Lobpreis? Ja, genau, das meine ich. Lobpreis ist steigerungsfähig. Und die höchste Stufe, wo wir enden sollten in unserem Lobpreis, ist, dass wir erleben, dass Gott selbst im Lobpreis seines Volkes thront und herrscht. Ihr kennt alle die Stelle im Psalm 22, Vers 4, wo es heißt, du bist heilig, der du thronst, beziehungsweise der du wohnst im Lobpreis deines Volkes. Wisst ihr, welches Wort für Lobpreis dort gebraucht wird? Tehillah. Tehillah ist der Lobpreis, in dem Gott thront. Tehillah-Lobpreis ist der Lobpreis, auf den Gott reagiert. Ich möchte mal so diese Stufen, dieses, was ich damit meine, damit ihr das richtig versteht, erklären. Wir fangen vielleicht an in unserem Gottesdienst mit Lobpreis, was wir Lobpreis nennen. Auf dieser Stufe, auf dieser Ebene singen wir Lieder. Und ich stelle mir so vor, was abgeht in der Dimension Geist, da wo Gott ist. Und ich stelle mir vor, dass Gott auf seinem Thron sitzt. Schön, schöner Rhythmus, schöne Lieder. Geben sich heute wieder alle Mühe, meine Kinder. Und plötzlich, nach einer Zeit des Lobpreises, von wie lang auch immer, plötzlich fangen die Leute an zu glauben, was sie singen. Nicht nur die Lieder zu singen, sondern plötzlich sind ihre Gedanken dabei. Dann gibt es auf die nächste Stufe. Auf dieser Stufe, auf dieser Ebene, horcht Gott ganz interessiert auf und sagt, Mann, jetzt glauben sie wirklich, was sie singen. Das muss ich mir angucken. Das ist nur bildlich jetzt gesprochen. Und er geht hin und plötzlich, was dann geschieht, ist, wir glauben nicht nur das, sondern wir legen unser ganzes Herz dermaßen rein, dass wir uns verlieren im Lobpreis. Die nächste Stufe. An diesem Punkt, wo wir in diesen neuen Level von Lobpreis kommen, geht Gott zu seinem Thron, den er eben verlassen hat, und sagt, da muss ich hin. Und thront im Lobpreis seines Volkes. Und während das geschieht, während im Lobpreis thront, geschehen Dinge. Plötzlich werden Menschen frei. Plötzlich werden Kranke geheilt. Plötzlich schwirren die Dämonen aus dem Raum. Plötzlich fangen Menschen an zu verstehen, worum es eigentlich wirklich geht. Sie verstehen, dass sie mehr sind als Überwinder. Sie verstehen das Kreuz. Sie sehen Jesus. Sie erleben Gott in einer neuen Dimension. Was macht den Unterschied? Die Gegenwart Gottes. Heißt das, dass Gott nicht vorher auch da war? Ist Gott nicht allgegenwärtig? Gott ist allgegenwärtig. Was würde passieren, wenn ich nicht hier vorne sein würde, sondern unter euch sitzen würde? Würdet ihr mich wahrnehmen? Ich wäre da in dem Raum. Aber erst in dem Moment, wo ich hier vorne hinkomme, manifestiere ich mich wirklich. Von der Allgegenwart Gottes kommen wir zu der manifestierten Gegenwart Gottes. Und das ist ein großer Unterschied. Gott ist immer da. Er ist nicht weit weg. Die himmlische Dimension ist zum Greifen nahe. Deswegen brauchst du auch nicht lange, um Gott zu begegnen. Er ist da. Gott, sagte jemand, ist nur ein Gebet entfernt. Ich weiß einmal, wir hatten den Herrn eine gute Lobpreiszeit gehabt und dann fing es an, intensiver zu werden. Plötzlich, am Ende der Lobpreiszeit, kam jemand von da hinten hergelaufen und sagte, stopp mal, halt mal und ich muss was sagen. Ich habe seit langer, langer Zeit ein totales Problem in meinem Rücken. Und plötzlich im Lobpreis war das weg. Ist weg. Das erste Mal, dass der Schmerz weg ist. Lobpreis macht gesund. Lobpreis macht nicht gesund. Gott macht gesund. Und weil er im Lobpreis wohnt und thront, seine Herrschaft manifestiert, passieren solche Dinge. Lobpreis kann niemanden frei machen. Aber Gott kann dich frei machen. Und wenn wir in eine Lobpreisdimension hineindringen, wo Gott seinen Thron, seine Herrlichkeit offenbart, dann werden wir diese Dinge erleben. Im Tehillah-Lobpreis werden Feinde geschlagen. Heike hat heute Morgen diese Stelle zitiert aus 2. Chronik 20, wo es in die Schlacht geht, in der das Volk Juda und Jehoshaphat, der König von Juda, war. Sie wurden angegriffen. Und Gott gab ihm eine Strategie. Er sagte ihnen, sie sollen hinausziehen, dem Feind entgegen und nicht die Soldaten in die erste Reihe setzen, sondern den Chor. Dann haben sie gesungen im heiligen Schmuck und sagen, gepriesen sei der Herr, seine Gnade währt ewig. Was die meisten nicht wissen ist, dass in diesem Vers drei verschiedene Worte für Lobpreis gebraucht werden. In Vers 21 und 22, in diesen beiden Versen. Und er beriet sich mit dem Volk und stellte Sänger für den Herrn auf, die Loblieder sangen im heiligen Schmuck. Dieses Wort für Loblieder ist das Wort Halal. Indem sie vor den zum Kampf Gerüsteten auszogen und sprachen, preis den Herrn, denn seine Gnade wird ewig. Das ist das Wort für preis den Herrn, ist das Wort Yada. Und zu der Zeit, da sie mit dem Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt. Und dieses Wort für Lobgesang ist das Wort Tehillah. Das heißt, in dem Moment, wo ihr Lobpreis zu einem Tehillah-Lobpreis wurde, geschah etwas. Die Feinde Gottes wurden geschlagen. Der Herr selbst legte einen Hinterhalt. Die himmlischen Heerscharen griffen ein und die Schlacht war vorbei, ohne dass sie jemals einen Augenblick Feindberührung hatten. Da war kein Kampf. Gott hatte für sie eingegriffen. Lobpreis ist eine Waffe, weil Gott selbst im Lobpreis wohnt. Im Tehillah-Lobpreis können Menschen Gott sehen. Psalm 40, Vers 4. Und in meinen Mund hat er ein neues Lied gelegt, einen Lobgesang auf unseren Gott. Viele werden es sehen und sich fürchten und auf den Herrn vertrauen. Seit wann kann man ein Lied sehen? Ich kann mir das nur so erklären, dass sich da etwas manifestiert, während er dieses Lied singt. Und es ist interessant zu sehen, dass genau hier das Wort für Lobgesang wiederum das Wort Tehillah ist. Das Wort, was von den Machttaten Gottes spricht. Der Tehillah-Lobpreis ist der Lobpreis, in dem Gott sich manifestiert. Lobpreis kann also in einer gewissen Weise Gott sichtbar machen für Menschen. Denn er führt zu einer Manifestation seiner Gegenwart. Was bedeutet manifestieren? Dieses lateinische Wort bedeutet handgreiflich werden, durchgreifen. Und das genau passiert, wenn wir den Herrn preisen. Gott greift durch, Gott greift ein, Gott wird handgreiflich. Und egal was es ist, er handelt. Er handelt mit unseren Feinden, er handelt mit unseren Belastungen, er handelt mit unseren Krankheiten, er handelt mit unseren Sünden. Und wenn wir ihm Raum geben und ihn handeln lassen, unsere Gemeinden werden nicht mehr die gleichen sein. Menschen werden strömen zu diesen Plätzen, weil sie erleben Gott in einer neuen Art und Weise. Deshalb gehört auch Lobpreis auf die Straße. Und deshalb wäre es nicht weise, Lobpreis aus Evangelisation rauszunehmen. Du kannst natürlich Lieder singen in einer Evangelisation, um es besonders besucherfreundlich zu gestalten. Und es gibt bestimmt auch einen Platz dafür, ohne weiteres, das möchte ich hier nicht sagen. Aber wenn wir Evangelisationen der Kraft des Heiligen Geistes erleben wollen, wenn wir erleben wollen, dass Gott sich manifestiert, dann tun wir gut daran, Lobpreis und Anbetung einen hohen Stellenwert zu geben in diesem Bereich. Im Tehillah-Lobpreis wird Raum für Gottes Herrlichkeit geschaffen. Und das ist die letzte Stelle, die ich hier sagen möchte. Habakuk 3, Vers 3. Da steht, Gott kommt von Teman, sein Ruhm erfüllt die Erde. Sein Ruhm, dieses Wort Ruhm, ist das Wort Tehillah. Und wenn es hier heißt, sein Ruhm erfüllt die Erde, dann bedeutet es, dass eigentlich, mit anderen Worten ausgedrückt, seine manifestierte Gegenwart, die durch diesen Tehillah-Lobpreis kommt, durch den Ruhm Gottes kommt, erfüllt die Erde. Deswegen heißt es auch dort in demselben Buch, in Kapitel 2, Vers 14, die ganze Erde wird erfüllt werden mit der Erkenntnis des Herrn. Warum? Während sein Ruhm sich ausbreitet über die ganze Erde, während das Volk Gottes an jedem Ort dieser Welt anfängt, herzhaft, hingegeben, glaubensstark, den Herrn zu preisen, wird die Gegenwart Gottes sich mehr und mehr und mehr manifestieren und wird dazu beitragen, dass die geistliche Atmosphäre verändert wird. Und Menschen, und das ist das, was ich eigentlich unter Erweckung verstehe, Menschen werden, ob sie wollen oder nicht, konfrontiert werden mit der Erkenntnis Gottes. Und sie müssen sich letztendlich entscheiden, für Gott oder gegen Gott. Keine Ausreden mehr. Lass uns Gott einen großen Platz geben in unseren Gottesdiensten, in Evangelisationen, in unseren Hauskreisen, in jedem Moment, jeden Ort, wo wir uns versammeln als Christen, sei es in unserer privaten Zeit mit dem Herrn, du und Gott, dein Zimmer mit der Gitarre, dein Keyboard, mit deiner Stimme. Lass uns Gott Raum geben in seinem Leben. Und wir werden erleben, wie er sich manifestiert. Der Hiller-Lobpreis ist der Lobpreis, durch den sich Gottes Herrlichkeit manifestiert.